der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am Montagmorgen. Es ist 8.40 Uhr für alle, die jetzt uns zuschalten und vielleicht gar nicht genau wissen, wann wir losgelegt haben. Wir sind angekommen, lieber Bernd Ritthammer, bei Folge 385. Boah. Von Tee Time, also, der Golf-Podcast. Wir laufen also auf das große Jubiläum zu. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, die 400. Folge feiern wir mit gefühlt 3 Milliarden Menschen, wahrscheinlich, im Wittelsbacher Golfclub am Abend des Pro-Ams der German Challenge powered by VCG. Das nur nochmal so zwischendrin. Und auch gleich am Anfang gesagt, wir werden die Entscheidung, auf welchem Par-3-Loch wir die 500 Bälle für ein Hole-in-One-Challenge, wo wir das machen werden, das wird um eine Folge verschoben. Das machen wir nächste Woche aus gegebenem Anlass. Denn heute haben wir ein großes Thema, das wir gemeinsam mit euch da draußen gerne besprechen wollen. Denn wir rollen auf das erste große Event in Golf-Deutschland zu. Und zwar mit Schallgeschwindigkeit, muss man fast sagen. Demnächst, es ist nicht mehr weit, übernächste Woche, das Amundi German Masters powered by VCG in Hamburg. Und wir haben das Glück heute, dass wir jemanden mit an Bord haben, mit dem wir das am besten, am größten, am tollsten auch besprechen können. Er ist der Geschäftsführer der UCOM und gleichzeitig auch der Turnierdirektor. Und wir freuen uns tierisch, dass du dir heute Morgen für uns Zeit genommen hast. Herzlich willkommen in Tee Time, Dirk Klittenberg.
Schönen guten Morgen, immer gerne und danke, Morgen. Dass ich dabei sein darf.
Wir sind jetzt kurz vor dem Turnier. Wie ist dein inneres Befinden? Wie läuft's? Wie hoch ist das Stresslevel? Wie geht's euch in den Vorbereitungen zu diesem großartigen Turnier?
Also uns geht's gut. Wir heute Morgen sind die zweite Welle von, sag mal, LKWs Richtung Hamburg gerollt. Wir bauen schon seit über einer Woche auf. Das große VIP-Zelt an der 18, das steht schon. Mhm. Und haben natürlich, ja, vor so einem Turnier ist man oft in Winsen mit Gespräch mit Bleschi. Auch wie wir den Platz aus einem sehr harten Winter irgendwie in das Frühjahr kriegen. Zum Glück haben wir jetzt mal ein bisschen Bodentemperatur gehabt. Das heißt, die Grünen, so die Fairways wachsen gut. Wohl wissend, dass er ein super Team hat, dass er das immer hinkriegt. Aber die haben schon lange Schnee und Eis gehabt. Und von daher haben wir so ein bisschen immer auf die Wetterkarte geguckt, ob es mal irgendwann wieder ein bisschen wärmer wird in Deutschland. Aber das klappt jetzt gerade. Das letzte Wochenende hat auf jeden Fall geholfen. Ja, wir sind guter Dinge.
14. bis 17. Mai, so steht's im Kalender. Hoffentlich bei euch da draußen auch schon längst. Letztes Jahr die große Premiere in Hamburg, ein Riesenerfolg. Was ist im Vergleich zu letztem Jahr vielleicht anders, neu, größer? Nehmen uns mal ein bisschen mit auf den aktuellen Stand.
Also anders ist es natürlich irgendwie in jedem Jahr, weil wir uns dauernd und kontinuierlich probieren weiterzuentwickeln beziehungsweise für die Zuschauer auf der Anlage ein cooles Erlebnis zu schaffen. Und erstmal der Move von Berlin nach Hamburg, der war für uns ein guter Erfolg. Berlin war toll, aber uns ging es darum, vielleicht noch mehr Zuschauer auf die Anlage zu bekommen. Und das haben wir nach Alex' Erfolg in Berlin dann wirklich in Hamburg geschafft mit fast 14.000 Zuschauern im letzten Jahr. Und wohlwissend, dass wir hoffen, dass das Gleiche oder sogar mehr in diesem Jahr möglich ist, haben wir es etwas erweitert. Wir haben noch ein kulinarisches Angebot etwas größer gemacht für den Public-Bereich als auch für den VIP-Bereich. Wir werden die gesamten Stände des Public Village um die 18 positionieren. Das haben wir so in der Form noch nie gemacht. Das hat auch ein paar Bauten erfordert.
Oh, cool.
Aber wir wollen dieses Auditorium und das kleine Kolosseum um die 18. Wir wollen alle Menschen zusammenbringen. Wir haben auch eine neue Bar direkt hinter der 18, die wir auch dort betreiben werden. Und von daher hoffen wir, ja, um sehr viel Stimmung, Spaß und Musik. T1 und 18 und alles spielt sich direkt darum ab, dass wir alles konzentriert haben.
Das ist eigentlich, eigentlich eine gute Idee, ne? dass man sagt, man, wie du, weil du sonst, ne, du hast ja oft, sag ich mal, so ein Tournament Village oder ein Public Village, das dann zwar in der Nähe ist, aber halt dann da, wo normalerweise der Platz ist. Ich meine, das hat ja jetzt nicht jeder Golfclub unendlich viel Platz. Aber dass ihr sagt, okay, ihr habt die wirklich quasi an der 18 am Grün direkt und dann irgendwo, dann ist ja der erste Abschlag auch direkt daneben, ja. Ist eigentlich, also ist sicherlich ein bisschen herausfordernder, weil ich sag mal, da ist jetzt nicht überall ebene Fläche.
Genau, das ist das Problem, ja.
Ja, genau. Es ist ja, ich kenne das ja, es geht da ja schon ganz schön steil in diesen Bunker. Wir wollen ja nicht, dass irgendein Sektglas in den Bunker reinrollt oder so oder ein Zuschauer. Aber eigentlich, naja, kann schon mal passieren, ne? aber eigentlich eine gute Idee, ja, dass du sagst, du hast die Leute und wenn sie auch, selbst wenn sie konsumieren wollen, sind sie automatisch, ob sie wollen oder nicht, fast schon direkt beim Golfgeschehen.
Ja, das ist, wir haben das gesehen bei den Portugal Masters. Da war mal eine große Public Bar direkt an der 18 und ich habe immer gesagt, wenn der Platz vorhanden ist, warum sollen wir nicht die Zuschauer auch an die 18 holen? Und wir haben es beim Tennis in Portugal genauso gemacht. Wir haben unser Restaurant direkt an den Center Court geholt. Und es macht einfach unheimlich viel Sinn, dass man keine Location Wechsel innerhalb eines Events hat. Das ist immer für mich die Regel Nummer eins im Eventgeschäft. Macht nicht so viele Location-Wechsel innerhalb einer Veranstaltung, weil irgendwo sitzen die Leute dann fest. Und wir wollen einfach, dass sie da sind und dass Spaß ist. Es ist Musik an der 18 und wir werden mal schauen, wie sich das anfühlt. Letztes Jahr war es auch cool, da hatten wir das gesamte Public Village schon an der 18, auch entlang des Fairways. Und da haben wir dieses Jahr unser Next-Gen-Zelt für die ganzen Jugendlichen auch noch und von daher, ja, wir wachsen und deswegen brauchen wir auch den Platz, aber wir wollen gerne, dass es auch im Fernsehbild an der 18 immer schön voll ist.
Next-Gen-Zelt. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist, wir haben eine Aktion, dass alle Kinder zwischen 12 und 18, also unter 12 sowieso freier Eintritt bei uns und von 12 bis 18 haben wir eine Aktion, dass alle Kinder und Jugendlichen umsonst reinkommen, aber ja, ohne Eintritt. Und da gibt es dann auch noch eine Anlaufstelle, die für alle Next-Gen-Spieler da vorhanden ist. Und da können die sich sammeln. Da gibt es Getränke und da gibt es auch noch einen Snack und all solche Geschichten.
Cool.
Und wir haben auch unsere Vatertagsaktion, dass wenn man am Donnerstag kommt, da ist ja Vatertag, als Tochter und Vater zusammen, dann gibt es auch einen freien Eintritt. Für Vater und Tochter.
Na, aber hallo. Wenn sich das nicht mal lohnt. Sag mal, Bernd, das ist ja auch nochmal ein Platz, der in deiner Profigeschichte eine besondere Bedeutung hat.
Ja.
War das der größte Erfolg oder die bitterste Niederlage? Oder beides? Warst du eigentlich seitdem nochmal da?
Ich habe nochmal gespielt, ja.
Ja.
Aber dann nicht mehr so gut. Ja, ich glaube, 21 habe ich nochmal gespielt, das letzte Mal.
Also holen wir vielleicht nochmal alle ab.
2019
genau, Zweiter geworden.
War ich Zweiter.
Bei dem Porsche European Open, damals auf demselben Platz.
Genau. Und ja, natürlich ist das eine besondere Erinnerung und ist sicherlich mein größter Erfolg gewesen. Gar keine Frage. Vor allem, ich sag mal, zweiter Platz das eine, aber auch, weil es natürlich in Deutschland war. Und da waren schon viele Zuschauer da damals, haben mich natürlich dann schon angefeuert. Ich sag mal, um mich rum waren. Gut, es gab noch ein, zwei Österreicher. Der Matthias Schwab ist am Ende auch Zweiter geworden mit mir. Und der Bernd Wiesberger war auch, glaube ich, nur ein dahinter. Aber ansonsten nicht. Paul Casey hatte gewonnen, leider. Paul Casey hatte damals gewonnen.
Ist ja ein okayer Sieger, würde ich sagen.
Ja, das ist ein okayer Sieger.
Okay.
Ist okay.
Brauchst du dich nicht schämen.
Nein, das auf keinen Fall, ja, genau. Und Robert McIntyre, der ist ja auch seitdem, hat sich ja nicht ganz schlecht entwickelt.
Es geht auch noch Gold, ja.
Und der war auch geteilter Zweiter mit mir. Also, es war Wahnsinn. Es war, was für eine Woche war das? Es war auch, ich weiß, ich hatte, weil wir gerade über hier Eltern, Kinder reden, auch, da war mein Erstgeborener, war da, wie alt war der da? Ein Jahr alt. Und der war auch mit dabei. Und der, ich weiß, als ich am Finaltag mich auf der Range eingeschlagen hatte, hat der dann so ein bisschen, da konnte er noch nicht ganz laufen, hat er so ein bisschen, ist er an die Range-Körbe hingekrabbelt, hat an die Range-Bällen geschnullert und so, während ich mich da eingeschlagen habe. Also dem ging es auch ganz gut, meiner Frau auch. Und das wird immer was Besonderes sein in meiner Erinnerung. Und man muss aber natürlich dazu sagen, dieser Golfplatz, und das wissen wir, drei wie wir hier sitzen zumindest und viele andere inzwischen auch, ist natürlich schon echt ein absolutes Biest. Also,
da wollte ich gerade hin. Also das ist ja wirklich auch der
absolutes
Spitzname.
Absolutes Biest,
ne?
Ja. Und ich meine, wir spielen ja eh, das kommt immer drauf an, auf Setup, was sage ich mal, die Tour in dem Fall, bei uns ja natürlich die DP World Tour. Bei der LET kann ich es nicht das richtig beurteilen. Aber was für Tees gespielt werden, spielt im Green Eagle eine riesengroße Rolle. Also ich meine zum Beispiel, wir haben die 18 fast immer vom Damen-Tee gespielt. Und da ist es ein richtig geiles Golfloch. Weil du sagst, du haust einen guten Drive und hast dann noch, je nach Länge, aber da hast du irgendwie so 200 Meter grünen Anfang oder sowas. Wenn du das von ganz hinten spielst, ist es ziemlich Banane, finde ich zum Beispiel. Weil also wenn du das Loch, das haben wir ab und zu auch mal gemacht, aber an den ersten zwei Tagen, dann haust du da einen riesen Drive, dann haust du nochmal, dann haust du irgendwie 200 Meter Layup oder 210 Meter Layup und dann hast du noch einen Wedge drauf. Also das nimmt ganz viel Faszination von diesem Loch weg. Und das Loch lebt ja von dem Zweischlag. Strategie, also guter Abschlag und dann hast du die Chance, dir einen Eagle-Putt zu holen, was eh nicht leicht ist. Aber insgesamt ist der Platz super schwer. Wir hatten ein Jahr, da weiß ich noch, da haben sie die Roughs richtig, richtig fett gemacht und die Grüns waren hart und schnell und da hatte ich eine Runde, habe ich gespielt, da habe ich eine 4 übergespielt und dachte mir danach, War ich ganz okay.
War super.
War ich ganz okay. Also das hat schon teilweise so ein bisschen auch mal News Open Charakter, wenn sie es übertreiben. Deswegen ist es natürlich halt aus Spielersicht, wie gesagt, von bei den Damen, ich kann es den Platz von den Tees, die spielen, nicht ganz beurteilen, ob der, sicherlich ist der auch schwierig. Ich weiß aber nicht, wie lang er ist im Verhältnis. Vielleicht Dirk hat da vielleicht eine Idee dazu, aber insgesamt ist der Platz natürlich schon, der verlangt einem alles ab. Und wenn dein Longgame nicht am Start ist, dann kannst du es eigentlich vergessen in der Woche.
Ja, das ist bei uns ein großer Diskussionspunkt gewesen. Letztes Jahr natürlich auch mit der Ladies European Tour und Supervisern. Nichtsdestotrotz, also zum Beispiel die Eins gehen wir dieses Jahr nach hinten. Also wir machen die Eins etwas länger, ein Tee nach hinten, weil wir gesagt haben, wir möchten schon, dass das ein Treiberloch wird. Und da muss man mit bis in die Dogleg reinhauen, damit man dann einen Schlag ins Grün hat. Bei der 18 spielen wir genau das gleiche Tee, wie du gerade gesagt hast, nämlich das Damen-Tee und genau das gleiche. Wir wollen unbedingt an der 18 ein Reachable Par 5 haben. Ein gut guter Schlag soll belohnt werden, guter Drive soll belohnt werden. Und natürlich haben wir eine Vorgabe, wie viel kumulierte Länge wir spielen dürfen. Das kriegen wir aber ganz gut hin. Bleschi ist ja auch so kooperativ, dass er uns natürlich noch eine zweite T-Box bauen würde oder eine fünfte, wenn es nötig wäre. Aber wir kommen, dieses Jahr spielen wir den Platz etwas anders. Ich glaube, dass es noch schöner ist, noch besser für die Zuschauer. Und ich meine, man muss ganz einfach sagen, es ist auch ein bisschen wetterabhängig. Ob der nass ist oder trocken ist, wie viel Roll es gibt. Jetzt kriegen wir gerade richtig fettes Wachstum. Mal gucken, was er. Beim Leschi hängt das immer so ein bisschen davon ab, wie sehr er auch die Raffs gedüngt hat, ne, wie du gerade gesagt hast. Wenn die dicht sind oder direkt Second Cut auch, dann wird's schwer. Aber also schwer ist es für die Damen auch, aber wir haben eigentlich von vielen Spielerinnen im letzten Jahr ganz viel Lob bekommen und zu sagen, endlich mal eine gute Challenge. Und ich meine, die haben auch harte Plätze, wo sie auch spielen müssen übers Jahr, und dann ist das ein ganz guter Test.
Was ist denn für euch im Vorfeld eines solchen Turniers die größte Challenge? Also ihr habt den Veranstaltungsort. Ist es am Ende das Thema, und jetzt kriegen wir so langsam die Kurve zu einem großen Diskussionsthema der letzten Tage. Wir müssen wieder über die Lift-Tour sprechen, aber ist es am Ende das Wichtigste, Geldgeber in den heutigen Zeiten zu finden?
Ja, natürlich. Natürlich, also ohne wahnsinnig tolle Partner wie Amundi und auch die VCG bzw. den DGV wären wir mit diesem Turnier überhaupt nicht existent. Aber natürlich, das ist die erste Kategorie. Wir suchen viele Partner noch in der zweiten Kategorie. Es ist halt für eine Eventagentur wie unsere unheimlich schwer. Nach Jahren wie Covid ging es nochmal ganz kurz wieder bergauf. Und dann ging es natürlich mit zwei Kriegen und einer riesen Wirtschaftskrise und Automobilkrise ganz steil wieder bergab. Es ist extrem schwer. Wir haben auch andere kleinere Partner, die dort mit an Bord sind, aber wir brauchen dringend weitere Partner an. Wir müssen ja eine Wachstumsgeschichte erzählen. Das ist eigentlich immer, wir müssen also antizyklisch investieren, gerade auch als UCOM, um in die Zukunft zu kommen. Preisgeld steigern, und wir sind mit 350.000 Euro jetzt diesen Jahr 50.000 Euro über dem, was wir letztes Jahr hatten, aber immer noch weit davon entfernt, was in irgendeiner Form, sage ich mal, international adäquat ist. Und wir müssen für Deutschland überlegen, haben wir weiterhin ein attraktives Land für Events? Bei den BMW Open-Kollegen in München, da ist es natürlich so, dass die Bio mit BMW einen ganz, ganz tollen Partner hat und der auch über Jahre ins Golf investiert, das ist solide, aber ohne eine Marke wie BMW würde das natürlich auch nicht gehen die auch dann mal durch eine Krise mit durchfinanzieren. Und das ist bei Amundi genauso. Amundi ist langfristig engagiert in Evian, beim Major. Und unser Ziel ist es, dieses Turnier auch jetzt wieder weiterzuentwickeln und in die nächste Generation zu bringen. Und deswegen sind wir da auch in Hamburg, weil wir dort sagen, in Green Eagle haben wir auch mit der weiteren Anlage, mit dem Westblatt, Möglichkeiten, eine riesen Golfwoche zu kreieren, wo es nicht nur um Golf geht, sondern um kulinarisches Erlebnis, um weiteres Golf spielen, Golf gucken. Fischbrötchen essen der Faktor Musik soll nächstes Jahr eine Rolle spielen. Wir hätten gern ein, zwei Konzerte auf der Anlage, aber natürlich ohne Geldgeber keine Chance.
Aber wir müssen kurz mal tatsächlich über dieses Lift-Thema jetzt mal sprechen. Jetzt gab es also die offizielle Aussage vom PIF, dass sie also die LIV Golf Tour nur noch bis Ende 2026 unterstützen werden. Wir müssen uns mal kurz den Zeitstrahl angucken. Also es ist noch nicht mal 4 Jahre her, dass diese Golf Tour gegründet wurde. Alle haben drüber diskutiert, Geld spielt wohl gar keine Rolle. Am Ende ging es immer darum, den Golfsport groß zu machen. Das waren die eigenen Aussagen. Und jetzt plötzlich, so seit Wochen wabert es ja so ein bisschen, aber jetzt gab es endlich mal tatsächlich auch mal ein Statement, was ja auch für PIV sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise sind die jetzt eher nicht so diejenigen, die groß mit Pressemitteilungen und Pressekonferenzen nach außen gehen, wenn sie sowas irgendwie zu verkünden haben. Aber jetzt, Dirk, aus deiner Sicht oder auch als Eventagentur, als Agentur mit viel Erfahrung für Sportevents und so weiter und so fort, ihr managt ja auch Spieler und so weiter. Also ihr habt ja wirklich da den kompletten Überblick auch. Wie siehst du das aus der Ferne, wenn du jetzt mal auf diese ganze LIV-Thematik guckst? Ist das jetzt eine Gefahr? Ist das jetzt, gehen da jetzt noch viel mehr Raketen hoch, auch in anderen Sportarten vielleicht, weil da hängt ja viel mit drin. Wie seht ihr das?
Also wir sehen das sehr differenziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass wir, ich habe es eingangs schon mal gesagt heute, dass wir immer noch eine Porsche European Open hätten, wenn es LIV damals nicht gegeben hätte. Und das ist relativ einfach. Warum? Wenn wir zurückblicken, der Bernd hat es mitbekommen. Wir hatten Schaufele, Deschambeau, Paul Casey, Tommy Fleetwood bei der Porsche European Open, bei der European Open. Und in dem Moment, wo diese Spieler überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt haben für die DP World Tour, beziehungsweise nicht mehr in normalen Feldern, wo man für 2,5 Millionen Euro Golf spielt, stattfinden, ja, dann ist es natürlich auch für Marken wie Porsche oder BMW oder andere Top-Sponsoren weniger attraktiv, in dieses Turnier zu investieren, weil diese Protagonisten einfach fehlen. Also es ist relativ einfach. Wir haben ja jeden Tag damit zu tun und sitzen vor Excel-Tabellen und rechnen Events. Ja, und ein DP World Tour Event mit 2,5 Millionen Euro kostet ungefähr 5 bis 6 Millionen Euro in der Durchführung. Ein Amundi German Masters ungefähr 2 Millionen. Und die LIV-Jungs haben 120 Millionen pro Event ausgegeben für 3 Tage. Und dass das jetzt irgendwie so ein bisschen inflationär ist, das, also man kann eine ganze Tour von einem LIV-Event finanzieren. Also ja. Und dass das irgendwie nicht funktionieren kann letztendlich insofern, als wenn man Sponsor ist, dann sagt man, okay, wir investieren in ein Sportevent, wir möchten gerne Aufmerksamkeit haben, wir möchten vielleicht Hospitality haben, wir machen immer einen Mix für unsere Partner. Was möchtet ihr? Ihr könnt das selber mitbestimmen, ihr könnt auch eure Sponsorenpakete mitbestimmen. Toller Tag draußen mit Top-Essen oder wir laden nur Gäste ein oder wir spielen Pro-Am oder wir wollen eigentlich nur Visibility für die Marke. Und wenn man diese Dinge dann erfüllt und diese KPIs für diese Unternehmen erfüllt und Menschen, die in den Marketingabteilungen hinterher sitzen, die überhaupt nichts mit Golf zu tun haben, sagen, ja, neutral betrachtet war das gut für die Marke, für die Firma. Die Automobilindustrie sagt, hey, wir verkaufen Autos über Golf, funktioniert, alles klasse. Am Schluss ist es doch immer ein Marketing-Tool. Und wenn man als PIV in ein solches Event investiert, dann sind das sehr, sehr intelligente Menschen, die diese Fonds verwalten, den Public Investment Fonds, die sagen, ich hätte gerne einen Return on Investment, wie bei einem Venture Capital-Geber. Und wenn dieser Return on Investment definitiv nicht erreichbar ist, ja, dann ziehen die den Stöpsel da raus. Und deswegen, also ich habe immer gesagt, Artificial, also künstliches Geld im Sport ist Gift. Ja, das wird nie funktionieren und die anderen Sportarten mit kaputt machen. Und das ist dann leider Gottes ja auch bei den Spielern so. Also der John Rahm wird jetzt nicht die 600 Millionen zurückgeben und sagen, hör mal, lass uns mal eine Tour organisieren, weil irgendwie muss ich reinvestieren. Das ist einfach so. Und dann wird sehr, sehr spannend sein, wie diese langfristigen Spielerverträge über das Jahr 26 hinaus erfüllt werden oder nicht. Das ist der spannende Aspekt.
Man liest jetzt ja, wie gesagt, jeden Tag die verschiedensten, also tatsächlich ist da die Quelle dann doch im Moment hauptsächlich Social Media, weil da hat man das Gefühl, man kriegt am schnellsten irgendwelche Gerüchte mit und am Ende ist immer die Frage, wie viel ist dran, aber ich glaube noch vorgestern kam irgendwie ein Zitat von Bryson, der gemeint hat, ja, er arbeitet akribisch daran, daraus irgendwie was zu basteln, weil er an Team-Events glaubt und an, sag ich mal, die Vermarktung von solchen Teams, und gestern habe ich gelesen, dass halt Also Insider-Informationen. Hohoho. Insider-Informationen, ja, das ist natürlich wirklich ein Wahnsinn heutzutage. Dass im Endeffekt ja alle Managements dieser Spieler natürlich auch schon wieder längst in Kommunikation mit der PGA Tour sind, um zu gucken, wie können wir denn zurückkommen, weil ich meine, ich sag mal, was die Spieler da sagen, ist eins, aber ich meine, die Managements dahinter, ich meine, die sehen natürlich die Titanic, ne, und das sinkende Schiff und die sagen, ja gut, wir müssen jetzt agieren, unser Spieler muss irgendwo hin, weil das mit der Liv wird, ich meine, selbst wenn Bryson sagt, er arbeitet akribisch, aber was, also das kann man ja nicht mehr ernst nehmen, sag ich mal, weil auch Bryson wird irgendwann einsehen, selbst wenn es diese Tour noch irgendwie geben kann, ich meine, sie sagen ja, sie suchen alternatives Funding, aber wer bleibt dann noch, weil ich meine, das wird natürlich viel, viel kleiner dann sein vom finanziellen Rahmen, wenn es überhaupt stattfindet, die Tour wird völlig bedeutungslos werden, weil eben auch die Stars sagen, ja gut, für das Spiel brauche ich nicht mehr hier bleiben. Und das wird in sich zerfallen und wird vielleicht zu einer kleinen Turnierserie noch werden. Das ist jetzt einfach mal meine ganz schroffe Meinung. Aber natürlich suchen die jetzt halt einen Weg zurück.
Also ich habe eine ähnliche Einschätzung, aber ich würde, also diese Finanzierung ist so weit weg von der Realität. Also wenn du ein PGA-Turnier nimmst, dann kannst du das für 15 Millionen machen. Dann hast du immer noch den Faktor 10. Ja?
Ja.
Das ist einfach so weit weg von dem. Die Jungs, bei allem Respekt für die sportliche Leistung, werden auch nicht entgegen der Meinung ihrer Manager jetzt ihr Geld, welches sie dort verdient haben, reinvestieren in eine Tour, um das wieder zu verteilen. Warum sollten wir das tun? Machen sie nicht. Dafür sind es Athleten und die arbeiten für Geld. Und das Einzige, was ich mir vorstellen kann, und das ist jetzt kein Insider-Gossip, sondern das ist meine Meinung, dass bei der Rückkehr dieser Spieler zwischen PGA Tour und Liv eventuell das eine oder andere Team-Event in die PGA Tour integriert wird mit diesen Namen und dass sie sagen, hey, wir haben Team Bryson, wir haben Team Paul Casey oder wie auch immer und es gibt nochmal ein Team-Event innerhalb der PGA Tour oder innerhalb der DP World Tour. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch der Name Liv da rein. Es gibt 4 Liv-Events im Jahr und das sind Team-Events und.
Warten wir es mal ab. Dirk, du hast vorhin gesagt, in den Marketingabteilungen, mit denen ihr sprecht, sind ja oftmals Menschen, die mit Golf vielleicht gar nichts anfangen können. Was erzählt ihr denen denn? Also warum sollte man, vielleicht hören uns jetzt ja auch gerade, die können was von Golf wahrscheinlich schon erzählen, aber vielleicht hören uns auch gerade jetzt Leute zu, die jetzt so ein bisschen aufmerksam geworden sind und sagen, hey, warte mal, wir könnten doch vielleicht auch mal versuchen, auf so einem Event wie jetzt zum Beispiel in Hamburg als Sponsor aufzutreten. Was ist denn was erzählt ihr denn vor allen Dingen den Menschen, die mit Golf gar nichts am Hut haben, warum sie unbedingt bei euch als Partner auftreten sollten?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, weil das Entry-Level bei uns im Golf oder bei der Amundi German Masters zum Beispiel ist relativ einfach, also relativ niedrig vom Investment, aber mit einem extrem hohen Output an Media-Coverage. Wir sind in über 100 Ländern live. Wir haben sehr, sehr gut übertragen. Wir werden dieses Jahr eine Stunde steigern. Das heißt, wir laufen anstatt 3 Stunden Weltbild, also Worldfeed, Live-Übertragung sind wir auf 4 Stunden. Das heißt, wir haben über die Tage 16 Stunden Live-Fernsehen. Mhm. Wenn du das vergleichst mit anderen Sportarten, mit Fußball oder was auch immer, wo du über die Bande kommst, haben wir sehr gute Sichtbarkeit für Marken. In einem sehr ordentlichen Umfeld, draußen in der Natur. Hochwertiger Damensport, wo auch viele Unternehmen sagen, sie möchten auch mal bitte in Damensport und nicht nur in Herrensport investieren. Mit der Möglichkeit auch noch natürlich Menschen auf die Anlage einzuladen, mal einen Tag im Grünen zu verbringen mit super gutem Catering. Also wir haben den Thomas Bühner wieder da als unseren Sternekoch, der dort kochen wird. Wir haben super gute andere Köche vor Ort mit sehr großen, tollen Partnern, die auch kulinarisch was bieten. Und von daher haben wir ein Preis-Leistungs-Verhältnis, was viel günstiger ist, was die KPIs und die Übertragung vor Ort angeht, als andere Sportarten. Und deswegen brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Und ich möchte natürlich immer weg von diesem angeblich elitären Image Golf. Also jemand, der mal zu Amundi German Masters kommt, der sieht alles, aber nicht hier nur elitäres Golf, sondern Ja, also Ladies European Tour ist ein absolut anfassbares Produkt. Ja, ist eine tolle Tour mit tollen Athletinnen, die, wenn sie, die Alex ist gestern Fünfte geworden in Mauritius und hat 10.000 Euro verdient. Ja, davon gehen 3.000 Euro weg für ihre Flüge und bleiben vielleicht irgendwann 5.000 über und das muss sie noch versteuern. So, da braucht man jetzt nicht von 600 Millionen für John Warm reden bei uns. ja, das ist ernster Sport mit Top-Athletinnen, olympische Athletinnen, Solheim-Cup-Spielerinnen, die anfassbar sind. Und ich glaube, da braucht man nicht golfaffin für sein. Wir hatten super viele Gäste letztes Jahr, die wir eingeladen haben, um mal Golf anzuschnuppern, auch aus den Marketingabteilungen. Und die waren alle total begeistert. Die sind 9 Löcher gegangen, dann haben die eine Wurst gegessen oder weiß ich nicht, ein Fischbrötchen und haben gesagt, es ist ja eine traumhafte Anlage draußen. Und jetzt können wir hier noch mit unseren Gästen quatschen. Toll. Ja, und deswegen, also uns ist es ein Anliegen, ein Volksfestcharakter zu kreieren. Und den noch mit großartigem Live-Fernsehen, wo wir immer sagen können, ja, ihr habt überhaupt kein Interesse an Golf, aber wenn eure Marke große Exposure haben will, dann seid ihr hier richtig. Ja, und das national als auch international.
Dirk, das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast mit der Art der Anlage, weil wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Sportarten, wo man sagt, okay, warum, ja, dann ich investiere lieber in Pferderennen oder ich investiere lieber in Formel 1 oder was auch immer. Wenn man sich das mal überlegt, ich meine, jetzt, wir waren letztens erst beim Pferderennen, ja, also in Bahrain.
Habe ich schon wieder vergessen.
Ja, schön. Da darf man ja nicht vergessen, selbst wenn du sagst, du hast diese Sportarten, die draußen stattfinden, ich sag mal, bei einer Rennstrecke, da bist du jetzt nicht im Grünen und im Ruhigen. An der Pferderennbahn bist du zwar so ein bisschen im Grünen, aber du hast halt einen großen Bereich und aus dem darfst du ja eigentlich auch nicht raus. Also die Sportarten, wo du sagst, Frisbee-Golf geht vielleicht noch, aber diese Sportarten, wo du sagst, du hast wirklich, du kannst mit Gästen, mit Leuten, mit Geschäftspartnern, mit Kollegen da auch mal sagen, du kannst da raus, du kannst da mitlaufen. Beim Mitlaufen ist es meistens ruhig, man kommt zur Bewegung, man findet auch ruhige Flecken, um mal zu reden und zu quatschen. Ich meine, bei der Bio ist es ja auch so. Absolut. Klar ist da in diesem Tournament Village viel los und in den Zelten ist natürlich auch laut, aber du hast ja immer die Option zu sagen, hier ist eine Sofaecke, da ist es ruhig. Hier kann ich einfach nur da rausgucken, was trinken. Also der Platz und die Bewegungsfreiheit bei so einem Golfturnier sucht ja schon seinesgleichen.
Und es ist auch, wenn du mit Unternehmen redest, die sagen, haben sie nicht auch irgendwas für Familien? Also die Frage hören wir ganz oft. Oder wir haben gerade einen Partner, der stark daran interessiert, ist super interessant, was für, also das ist eine Kampagne, heißt Stand Up gegen Gewalt gegen Frauen, was zu tun, ja, und da auch sich aktiv einzubringen. Und das sind natürlich alles Dinge, die wir dort transportieren können. Wir haben den Gesundheitssektor, also wenn ihr auf der Anlage seid, werdet ihr sehen, wir haben 3, 4 neue Aussteller, die total aus dem Longevity-Bereich kommen und sagen, hier, wir möchten mal unsere Produkte zeigen. Hier sind 14.000, 15.000 Menschen auf der Anlage, die eventuell ein Interesse daran haben, weil die sich sowieso viel bewegen und auch gesund leben. Also ich sage immer, man, das Wichtigste ist für den Partner heutzutage und das ist auch immer das, was wir im Eventbereich lernen, man braucht Partnern, Sponsoren keine generischen Pakete mehr hinschicken. Das kriegen die jeden Tag. Ja, sondern wir probieren, in den Dialog zu kommen mit einem Unternehmen und zu sagen, was interessiert euch denn eigentlich? Ja, ich möchte, dass diese Unternehmen, die bei uns investieren und mitmachen, dass die Teil des Events sind und dass sie sich fühlen, als hätten sie etwas mitkreiert. Und ja, also Zapworld ist ein gutes Beispiel dafür, unser Partner Zapworld, die sagen, hey, wir möchten gern an der 14 ein spektakuläres Loch, wie der Bernd gut genug weiß, das Par 3 übers Wasser mit einem schlimmen Grün, sage ich immer, oder mit einem minimalen Land.
Das stimmt schon so.
Ja,
das ist schon schlimm,
so.
Ja.
Und da macht Zapworld eine Aktion und man kann Möbel gewinnen und all solche Geschichten. Und die sagen, die haben sich das selber ausgesucht. Die sind über den Platz gegangen und haben gesagt, hey, das ist ein cooles Loch, Risk and Reward. Und hier, dies möchten wir gerne branden und wir möchten das exklusiv für uns besetzen. Und das ist cool. Ich habe gesagt, ja, dann mach das doch. Ja, und so haben die jetzt einen Teil, weil sie sagen, hey, wir sind im Bereich Möbel unterwegs und wir haben hier uns was aussuchen dürfen. Ja, ja, und kannst du machen. Ja, wenn ihr selber was kreieren wollt, dann kann man das machen. Und man kann auf einem Turnier ein Turnier spielen oder man kann Kinder einladen oder. Das ist heute viel wichtiger, dass man nicht einfach sagt, ja, wir bestellen hier irgendwo eine Bande an das Loch 10, 11, 12 oder einen Abschlag, sondern ihr könnt selber was machen, ihr könnt kreieren, ihr könnt, wir sitzen mit Marketingabteilung zusammen und sagen, hey, was wollt ihr denn? Wo habt ihr Lust drauf? Das ist unsere Speisekarte mit Dessert und Vorspeise, aber ihr könnt selber kreieren. Das ist, glaube ich, wichtig.
Ist die 14 das Loch, wo dieser Ballautomat steht, der wie so ein Zigarettenautomat aus der früheren Zeit irgendwie aussieht?
Hier gibt es mehrere mittlerweile auf der Anlage.
Ach so, natürlich.
Aber der ist da auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, da wird nicht so viel getaucht, aber da liegen auf jeden Fall eine Menge Bälle drin in dem See. Aber das ist halt ein unfassbar schmales Grün und je nach Fahnenposition du hast die Fahne dann in der gleichen Flucht wie die Fahne, hast du dahinter einen Bunker und hast im Prinzip eine 3 Meter Landezone mit einem hängenden Grün. Also ich als Vollamateur, hab da schon viele Bälle verloren. Der Bernd wahrscheinlich nicht, aber das ist, ja, ist ein geiles Grün zum Gucken, ne? Also, und wir hatten letztes Jahr da auch eine Beat the Pro mit Amateuren. Das ist extrem witzig. Also von daher, ja, es ist ein schweres Golfloch. Absolut schweres Golfloch.
Ich freue mich auch mal wieder dahin zu kommen. Das ist ja für mich auch ein Erlebnis gewesen auf diesem Platz mit der größten Pulsanzahl, die ich je in meinem Leben wahrscheinlich hatte, als ich zum ersten Mal in meinem Leben Caddy sein durfte auf der DP World Tour bei Flo. Und er mir noch auf der Hinfahrt erklärt hat, das Einzige, was wichtig ist, das alles andere mache ich selber. Aber das, was am wichtigsten ist, ist Bunker richtig rächen. Weil das ist teuer. Wenn du das falsch machst, das wird richtig teuer. Dann habe ich zu ihm gesagt, dann ist es am besten, du spielst einfach gar nicht in den Bunker rein. Dann haben wir gar kein Problem. Und dadurch, dass das Corona-Jahr war, deswegen durfte Flo ja nochmal irgendwie ran, damals bei dem Porsche European Open, war es dann so, dass wir nicht üben konnten. Also wir haben eine Proberunde gespielt, aber du durftest die Rächen nicht anfassen. Das war halt damals noch irgendwie die Regel.
Ich war leider Teamdirektor in dem Jahr. Das war schrecklich. Ja.
Und man durfte, ich glaube, es gab sogar bei den Proberunden nicht mal irgendwelche Harken oder so. Das war halt alles irgendwie erst am Turniertag dann da. Und was macht der Trottel? An der 1 haut er den zweiten Ball in den Bunker rein. Hinter uns fährt so ein Marshall-Auto mit so einem Offiziellen von der Tour. Und mir ging der Schweiß ab, weil ich musste zum ersten Mal in meinem Leben dann da. Weißt du noch, Dirk, was ist die offizielle Strafe auf der DP World Tour, wenn du nicht richtig harkst?
Keine Ahnung. Also unabhängig davon, dass du von dem nachfolgenden Flight Grief kriegst im Clubhaus hinterher. Aber es gibt auch eine Strafe, also für die Caddies. Aber ich weiß, ich kenne die Zahl nicht genau. Also
es war überraschend viel.
Ich muss lügen, so irgendwo so im oberen dreistelligen Bereich.
Alter.
Du kannst ja bei einem Turnier auch mit Minus rausgehen, ne?
Ja, genau. Geil. Ist gar kein Problem.
Hey, und an der Stelle machen wir mal ein ganz kurzes Break hier in Tee Time, der Golf-Podcast, liebe Golfgemeinde, denn wir müssen noch kurz mit jemand anderem sprechen in dieser Folge. Denn dieses Jahr wird die Amundi German Masters, powered by VCG, 2026 wird noch eine Stufe cooler. Warum? Viele von euch haben es wahrscheinlich schon vermutet. Es gibt mal wieder einen Tee Time Pro Am Flight. Juhu! Wir spielen zusammen den Platz der Plätze da oben. Wir spielen das Pro-Am der Amundi German Masters. Dieses Mal also nicht auf der DP World Tour, sondern auf der LET. Ich freue mich schon sehr drauf. Und alles, was ihr tun müsst, ist, bewerbt euch bitte entweder als Team oder auch gerne als EinzelspielerInnen, Männlein wie Weiblein, alles ist erlaubt. Schickt uns ein Video, maximal 60 Sekunden lang, über unseren Tee Time Golf Podcast Instagram-Kanal. Wir wollen von euch wissen, warum solltet ihr als Team oder als EinzelspielerInnen in unserem Pro-Am Tee Time Flight dabei sein. 2 Plätze haben wir und da brauchen wir so ein bisschen ein kleines Bewerbungsvideo. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt golfen oder irgendwelche Bälle mit Bags jonglieren oder so. Das kann auch einfach nur ein Spruch in die Kamera sein. Aber wir wollen eure Bewerbung gerne auch auf Instagram reposten. Wir wollen ein bisschen damit jetzt auf Social Media ein bisschen diese Woche über uns beschäftigen. Also schickt uns ein Video, maximal 60 Sekunden lang und ich habe noch einen Schmankerl für euch. Wir spielen nicht da nur dieses überragende Pro-Am. Ihr habt auch noch ein richtig schönes Zimmer und zwar im Castanea Resort. Das ist nicht so weit weg von Winsen und dort werdet ihr auch noch nächtigen. Ich war da noch nie, aber eine Dame ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet, die sich da bestens auskennt. Sie ist die Direktionsassistentin des Castanea Resorts und ist uns, wie gesagt, jetzt per Telefon, wenn alles gut gelaufen ist, ja, sieht gut aus, zugeschaltet. Die Elena ist dran. Hallo Elena, erzähl uns mal ein bisschen was. Warum ist das Castanea Resort so besonders?
Das Schöne am Castanea Resort ist auf jeden Fall die Vielfalt. Wir bestechen mit unserer in der Natur gelegenen Lage. Wir haben den Golfclub direkt vor der Tür, einen riesen Wellnessbereich mit 1700 Quadratmetern.
Wow.
Indoor-Pool, Outdoor-Pool, wir haben Saunen, wir haben verschiedene Anwendungen auch. Wenn man dann auf der Golfrunde war, kann man sich direkt bei uns auch wieder erholen, Massagen genießen. Aber wir haben auch einen super Gastronomie-Boulevard und bestechen da mit kulinarischen Highlights. Und zudem gibt es bei uns im Haus auch eine Gin-Bar, wo man dann auch am Abend sich das nochmal gut gehen lassen kann.
Eine Gin-Bar? Habe ich das richtig verstanden?
Eine Gin-Bar. Wir haben ganz viele Gins in super Kombinationen und die Barkeeper mixen da ganz tolle Getränke.
Da muss ich ja gar nicht mehr zur Amundi German Masters fahren, dann bleibe ich einfach bei euch.
Theoretisch kann man sich das sehr gemütlich machen bei uns oder auch natürlich nochmal gerne wiederkommen.
Ja.
Das ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch einen längeren Aufenthalt bei uns im Haus plant.
Und das Schöne ist ja, also wir fahren ja nach Winsen, wir spielen das Pro-Am bei der Amundi German Masters powered by VCG, aber bei euch gibt es direkt am Resort auch nochmal einen Golfplatz, ne?
Ja, genau. Wir haben einen 18-Loch-Masterkurs und auch noch einen 9-Loch-Public-Kurs direkt am Hotel gelegen. Ja, das ist auch nochmal für jeden Spieler gelungen, also einmal für den Profispieler, aber auch natürlich für den Einstieg. Wir bieten quasi Golf für alle an. Das ist unser Motto, damit sich auch jeder bei uns am Platz bewegen kann und auch wohlfühlen kann.
Gib uns mal kurz so ein bisschen genauer die Koordinaten. Wo finden wir auf der Landkarte das Castanea Resort?
Das Castanea Resort ist in Adendorf gelegen. Das ist kurz vor Lüneburg und auch im Speckgürtel noch von Hamburg. Mit einer guten Dreiviertelstunde ist man sogar in Hamburg. Und ja, wir sind quasi sehr zentral und trotzdem sehr naturverbunden.
Na, wenn das mal nix ist. Also, schickt uns euer Bewerbungsvideo als Team- oder EinzelspielerInnen. Warum habt ihr es verdient oder warum solltet unbedingt ihr dieses Jahr beim Tee Time Pro-Am Flight am Start sein? Wir spielen gemeinsam das Pro-Am der Amundi German Masters in Winsen, in Green Eagle Golf Courses. Ein unglaublich schwieriger, aber geiler Platz. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, schickt uns das Video. Wir freuen uns drauf. Und alle Infos auch zum Castanea Resort findet ihr bei uns natürlich in den Shownotes. Und jetzt ganz schnell zurück in die Folge und zu unserem Gespräch mit Dirk. Die Amundi German Masters powered by VCG, 14. bis 17. Mai. Wer jetzt noch nicht das Ganze für sich geplant hat, macht einen großen Fehler im Jahr 2026. Der große Start der LET in Europa findet in Hamburg statt. Gibt's von dir einen Tipp, Dirk, wer dieses Jahr die erfolgreichste Deutsche sein wird?
Das ist sehr, sehr schwer, wenn man als UCOM
Darfst du gar nicht, ne?
Doch, ich darf immer mal sagen, aber also erstmal, ich weiß, dass sowohl die Helen als auch die Esther, die Helen speziell letztes Jahr mit dem letzten Putt auf der 18 beinahe ins Stechen gekommen wäre und sehr, sehr, sehr sauer war, dass es nicht geklappt hat und der auch noch ausgelippt ist, der Putt. Aber ich würde mal sagen, es ist sehr, sehr schwer. Also die Esther hat einen sehr, sehr guten Anfang des Jahres gespielt. Die Alex ist gerade in extrem aufstrebender Form. Heute Morgen ja auf Platz 4 der Order of Merit nach ihrem Turnier in Mauritius. Freut mich total. Alex hatte letztes Jahr eine Verletzung und spielt jetzt gerade wieder super. Und es ist ein Solheim Cup-Jahr. Ich sage, ich habe drei Kandidatinnen, die sind durch Zufall alle bei der UCOM Player unter Vertrag, aber das ich finde auch Olli und die Patricia und alle super. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine von unseren drei Mädels weit oben mitspielt, sage ich mal so. Also die sind alle hyper motiviert. Die Esther hat zu uns gesagt, ich komme nach Deutschland nicht um zu spielen, sondern um zu gewinnen. Klar. Ansage, mal schauen. Ich weiß, dass die Helen und die Alex das Gleiche wollen. Die Alex hat schon mal gewonnen und von daher, ich drücke den dreien sehr, sehr doll die Daumen, aber auch allen anderen deutschen Spielern.
Und dann gibt es ja noch diese besondere Geschichte von Lucia Vormann, ja. 15 Jahre jung, die ja jetzt auch mitspielen darf, weil sie im Amundi German Masters Junior Qualifier bei Esther Henseleit diese Qualifikation quasi gewonnen hat und jetzt mitspielen darf, mit 15. Wie geht ihr denn das an? Also die muss ja quasi, also ich wäre ja nervös ohne Ende.
Ja, die hat mal ordentlich gespielt. Na, da waren wirklich ganz, ganz tolle Spielerinnen am Start. Die beiden, also zweiter und dritter Platz, kriegen ja auch bei uns im Pro-Am die Möglichkeit, den Platz im Turnier zu spielen. Also im Pro-Am-Turnier. Und Ja, ich meine, das zeigt einfach nur, Jens, was wir für unfassbar guten Nachwuchs haben. Ja, also das Damengolf in Deutschland ist wahrscheinlich in dem besten Zustand ever. Deswegen macht uns das auch einerseits motiviert uns das sehr, dieses Turnier weiterzuentwickeln als einziges deutsches Profi-Event. Ja, und andererseits ist ja auch, Mensch, Leute, wacht mal auf, wie gut ist das Damengolf gerade in Deutschland? Wir hatten noch nie, ja, ich erinnere mich an Turniere damals in München, wo wir davor gekämpft haben, dass die Caro und die Sandra nach Deutschland zurückkommen als beide deutsche Topspielerinnen, die auf der LPGA schon gespielt haben, bei der UniCredit Ladies German Open. Und jetzt haben wir 10 Topspielerinnen auf der Tour, ja, und die alle um den Sieg mitspielen können. Also die Patricia, Isabel Schmidt, die hat letztes Jahr gewonnen, die Laura hat letztes Jahr gewonnen. Wir haben so viel gute Spielerinnen und das ist für so ein junges Mädchen natürlich, wir haben sie gefragt, eine große Motivation. Ja, und die rockt, ne? Also die war überhaupt nicht nervös. Die hat mit 15 da einen sehr, sehr guten Score gespielt. 4 über und auf dem Platz als erste Mal. Und das ist, glaube ich, ja, wir werden da noch, da kommt noch viel nach. Und das ist der Esther ein großes Anliegen, nach ihrer Silbermedaille in Paris zu sagen, hey, ich möchte auch in Deutschland was für den Nachwuchs tun. Und deswegen war das ihr Wunsch, dass wir einen Qualifier spielen und einen Startplatz für Nachwuchsspielerinnen rausgeben. Und ich finde das eine coole Aktion, große Motivation. Von daher, ja, schauen wir mal, wie sie performt.
Sind wir gespannt. Alle Infos nochmal zu diesem großartigen Turnier findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes. Klickt mal rein und dann sehen wir uns ja vielleicht in Hamburg. Würde uns freuen. Keine Folge ohne eigentliches Highlight, wo Menschen drauf warten, die Tag und Nacht davor überhaupt nicht klarkommen. Aber wenn sie dann den Hammer-Gag der Woche wieder gehört haben, dann sind sie happy in ihrem Leben. Aus welcher Kategorie kommt denn heute wieder dein stundenlang recherchierter Superwitz?
Technik trifft auf Flora und Fauna.
Oh.
Quasi.
Das klingt jetzt schon kompliziert und komisch, aber...
Die Erklärung war länger, als der Witz dauert.
Okay, ja? Also Dirk, es wird jetzt kurz schwierig, aber wir kommen da durch.
Ich probiere ihn zu verstehen zumindest.
Ja, okay.
Was haben eine Taube und ein Auto gemeinsam?
Gurt.
Ach du Scheiße.
Ich bin heute Morgen von Tauben geweckt worden. Also,
ja. Ach, schön. Gurt. Gurt.
Ist das nicht Gurk mit GH am Ende?
Ja, nicht so kleinlich sein, Dirk, nicht so kleinlich sein.
Du lieber Gott.
Ja, das,
Da so fällt mir noch ein anderer Autowitz ein, den habe ich vor Jahren schon mal erzählt, den fand ich immer noch sensationell. Wenn Apple Autos bauen würde, was würde fehlen? Windows.
Toll, großartig, es wird nicht besser. Wir kommen nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Dann sprechen wir endlich auch nochmal über den neuen alten Kapitän des amerikanischen Ryder Cup Teams. Das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen natürlich überall mitgekriegt und gelesen.
Und natürlich haben wir Full Swing geschaut.
Und wie wir es finden und warum keiner von uns mehr ein Netflix-Abo hat, das nächste Woche. Außerdem sprechen wir über so viel mehr und vor allen Dingen über unsere 500 Bälle für ein Hole-in-One-Challenge. Nächste Woche die Entscheidung. Nächste Woche sind dann auch schon die Verantwortlichen des Golfclubs, bei dem wir diese Challenge machen werden, dann auch zu Gast hier bei uns. Und dann gibt's unseren großen Erlebnisbericht aus Hamburg. Wie war das Pro-Am? Mir fällt übrigens ein, ich sollte mal wieder zwischendurch trainieren gehen. Ich spiele ja nur noch Pro-Ams. Weißt du, Bernd, ich habe das letzte Mal gespielt beim Pro-Am in Bahrain. Das nächste Mal auf dem Kalender steht das Pro-Am jetzt in Hamburg an. Ich sollte zwischendurch vielleicht mal Normalgolf spielen.
Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, ja. Pro-Am geht auch mit Kaltstart, kein Problem.
Naja, also Dirk, hättest du gesehen, was er da in Bahrain abgeliefert hat, das war wirklich bodenlos, wenn ich das mal so vorsichtig sage.
Ja, nur weil ich groß genug, du kannst auch mal einen Socket hauen, das ist kein Problem.
Kein Problem.
Ja. Vor allem das Pro-Am vor Bahrain, war das Pro-Am bei der German Challenge letztes Jahr?
Ja, genau. Ich kann mir so ein T-Shirt drucken lassen, Deutschlands einziger Pro-Am-Spieler. Ich spiele ja nur, also kann ja auch mal was sein, keine Ahnung, mache ich auf jeden Fall mit.
Oder Deutschlands schlechtester Pro-Am-Spieler, kannst du
das auch. Das ist auf jeden Fall auch, aber vielleicht ist Hamburg der Punkt, an dem alles in eine andere Richtung geht. Wir werden berichten, ich freue mich drauf,
ich wünsche es dir, ich wünsche es dir.
Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns in Hamburg. Und genau, da sehen wir uns und euch ein ganz tolles Turnier. Und dann sind wir mal gespannt, wer am Ende gewinnen wird.
Sind wir auf jeden Fall. Bis dann.
Danke, Jungs. Ciao, ciao.
Ciao, schönen Tag.